Willkommen zurück beim Bree-Podcast, Hacker News täglich. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute mit einer Gedenkminute. Sam Neill ist tot. Der Schauspieler aus Jurassic Park. Wir schauen auf sein Lebenswerk.
Dann die Sperrung der Telegram-Domain t.me und was das für Nutzer bedeutet. Und eine Warnung. Samsung Health droht mit Datenlöschung, wenn du dem KI-Training widersprichst.
Das LAPD lässt seinen Vertrag mit der Überwachungsfirma Flock auslaufen. Und Elon Musks Stalk-Behörde wurde aufgelöst. Eine offene Frage bleibt.
Und die US-Regierung hat climate.gov abgeschaltet, aber die Daten sind nicht verloren. In eigener Sache, es gibt einen Graph, der auf die Titelseite gehört.
Wir blicken zurück auf das Grundsatzurteil zu affirmative Action in den USA, was sich da wirklich geändert hat.
Und Kalifornien will das Infinite Scrolling verbieten. Lohnt sich der Kampf gegen die endlosen Feeds überhaupt? Das und mehr im heutigen Podcast.
Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist im Alter von 78 Jahren gestorben, wie der britische Guardian meldet. Ich glaube, für viele von uns war er einfach immer da.
Absolut, er war dieser ruhende Poll, obwohl seine Rollen so wahnsinnig unterschiedlich waren. Für ein weltweites Publikum war er natürlich Dr. Alan Grant, der Paläontologe im ersten Jurassic Park, der mit offenem Mund vor den Dinosauriern stand. Diese Szene ist ikonisch.
Die hat sich eingebrannt. Aber ihn darauf zu reduzieren, würde seiner Karriere nicht gerecht werden. Er war ja weit mehr als das Actionkino. Sein darstellerisches Spektrum war beeindruckend.
Vor allem, wenn man an den Film denkt, für den er meiner Meinung nach am meisten in Erinnerung bleiben sollte, Jane Campions Das Piano.
Ja, das war eine komplett andere Energie. An der Seite von Holly Hunter war seine Leistung so intensiv und nuanciert, völlig ohne Worte manchmal. Man hat da gesehen, was für ein wandlungsfähiger Charakterdarsteller er wirklich war.
Und es zeigt auch seine kluge Wahl, zwischen den großen internationalen Studioproduktionen immer wieder zu anspruchsvollen neuseeländischen Filmen in seiner Wahlheimat zurückzukehren. Er war dort tief verwurzelt, obwohl er in Nordirland geboren wurde.
Das hat seine Arbeit enorm bereichert. Und er war ja auch dem Fernsehpublikum sehr präsent. Mir fällt sofort seine Rolle in Peaky Blinders ein.
Oh ja, der scharfsinnige Chief Inspector Campbell, eine unglaublich prägnante Figur mit dieser fast biblischen Strenge. Das zeigt seine ganze Bandbreite über 5 Jahrzehnte hinweg. Er hinterlässt ein vielseitiges filmisches Erbe, das weit über diesen einen ikonischen Hut und das Staunen vor den Dinosauriern hinausgeht.
Ein Thema, das viele Messenger-Nutzer gerade betrifft. Eine zentrale Kurz-URL-Domain von Telegram ist offenbar suspendiert worden.
Es geht konkret um die Domain t.me, die ist ja essentiell, weil man darüber schnell und direkt auf Telegram-Kanäle, Gruppen oder einzelne Nachrichten verlinken kann.
Genau diese Kurzlinks funktionieren nicht mehr und die Hintergründe sind noch reichlich unklar. Man findet in den WoS-Daten zwar den formalen Status suspended, aber ein offizielles Statement von Telegram selbst steht noch aus.
Das schafft natürlich Raum für Spekulationen. Ist das ein technischer Fehler, eine Administrativpanne oder steckt mehr dahinter?
Es werden verschiedene Ursachen vermutet. Das Spektrum reicht von Problemen mit dem Domain-Registrar über ausgelaufene Kreditkarten bis hin zu gezielten Maßnahmen von Behörden, etwa wegen Missbrauchs der Kurzlinks.
Wobei Telegram ja in der Vergangenheit oft im Fokus der Kritik stand, was illegale Inhalte angeht. Da könnte ein Zusammenhang bestehen, aber das ist wirklich nur eine Vermutung.
Für die Nutzer heißt das erstmal, die gewohnten Links sind tot. Das kann gerade für Betreiber von öffentlichen Kanälen oder für Leute, die sich in Gruppen organisieren, ein echtes Hindernis sein.
Absolut. Es unterbricht die einfache Erreichbarkeit. Der nächste Schritt ist, dass man auf die offizielle App oder die volle telegram.org-domain ausweichen muss, was umständlicher ist. Wir müssen jetzt darauf warten, ob Telegram sich erklärt und wie schnell der Dienst wiederhergestellt wird.
Wir kommen zu einem Fall, der im Bereich Datenschutz für viel Diskussion sorgt. Es geht um die Samsung Health App. Der Konzern stellt seine Nutzer da vor eine sehr harte Wahl, wie Neowin berichtet.
Eine extrem harte Wahl. Konkret geht es darum, dass sensible Gesundheitsdaten für das Training von künstlicher Intelligenz genutzt werden sollen.
Genau. Und wer dem widerspricht, dem droht Samsung offenbar damit, die eigenen Daten einfach zu löschen. Also Schrittzahlen, Schlafmuster, Herzfrequenzdaten, alles, was man vielleicht über Jahre gesammelt hat.
Das ist ein massives Problem. Denn eine Zustimmung, die unter der Drohung eines kompletten Datenverlustes erteilt wird, ist doch keine freiwillige Einwilligung. Das sehen Datenschutzexperten sehr kritisch.
Definitiv. Es wird diskutiert, ob das nicht einen direkten Verstoß gegen die Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung darstellt. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird so ja faktisch ausgehebelt.
Man kann es vereinfacht sagen, gib deine Privatsphäre auf oder verliere den Zugriff auf deine eigene Gesundheitsgeschichte. Das ist ein klassisches Dilemma, in das Nutzer hier getrieben werden.
Und es zeigt einen grundsätzlichen Konflikt, der immer offener zutage tritt. Der Drang von Technologiekonzernen, möglichst viele Daten für ihre KI-Entwicklung zu bekommen, kollidiert frontal mit den Rechten der Verbraucher.
Was diesen speziellen Fall so brisant macht, ist die Kategorie der Daten. Es sind keine trivialen Klickzahlen, sondern intimste Informationen über den eigenen Körper. Dass man damit erpresst wird, ist ein alarmierendes Signal.
Ein bemerkenswerter Schritt in den USA. Das Los Angeles Police Department hat einen umstrittenen Vertrag mit dem Überwachungskonzern Flock Safety auslaufen lassen.
Und das Bemerkenswerte ist die Begründung. Das LAPD selbst zitiert ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Bürgerrechte und der Privatsphäre, wie TechCrunch meldet.
Zur Einordnung. Flock Safety betreibt ein riesiges Netzwerk automatisierter Kameras, die systematisch und flächendeckend Fahrzeugkennzeichen scannen und speichern. Eine anlasslose Massenüberwachung, sagen die Kritiker.
Genau, darum geht es. Datenschützer und Bürgerrechtsorganisationen laufen seit langem Sturm dagegen, weil diese Technologie Bewegungsprofile von Millionen komplett Unbeteiligter erstellt, ohne jeden konkreten Verdacht.
Was nun ausgerechnet eine der größten Polizeibehörden des Landes sagt, dass ihr die verfassungsrechtlichen Risiken zu hoch sind, ist ein bedeutender Präzedenzfall. Das hat Signalwirkung.
Es zeigt, dass der Druck von außen wirkt und dass auch innerhalb der Sicherheitsbehörden die Abwägung kritischer gesehen wird. Das Versprechen von mehr Sicherheit durch private Überwachungstechnologie gerät hier an seine Grenzen.
Wo verläuft die Grenze zur informationellen Selbstbestimmung? Genau diese Debatte wird durch den Schritt des LAPD nun weiter an Fahrt gewinnen.
Absolut. Es stellt sich für viele andere Städte, die ähnliche Systeme einsetzen, jetzt dringend die Frage der rechtsstaatlichen Begrenzung. Das Ende dieser Kooperation könnte erst der Anfang einer viel grundsätzlicheren Auseinandersetzung sein.
Ein politisches Projekt, das für viel Kontroverse gesorgt hat, ist offiziell beendet. Das amerikanische Department of Government Efficiency, kurz DOGE, unter der Führung von Elon Musk, wurde aufgelöst.
Wie MSNBC berichtet, ist die Initiative Geschichte. Aber mit ihrem Ende fängt ein großes Problem erst richtig an. Denn die zentrale Frage ist jetzt, was ist mit den ganzen Unterlagen passiert?
Das ist der entscheidende Punkt für die Transparenz. Im Zuge dieser Effizienzinitiative gab es ja massive Stellenstreichungen in verschiedenen Behörden. Die Dokumentation dieser Personalentscheidungen ist jetzt unklar.
Es geht um die Rechenschaftspflicht. Offenbar gibt es keine klare Linie, wo die Akten gelagert sind und wer die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Archivierung trägt. Die Signale deuten darauf hin, dass das niemand so genau weiß.
Ohne diese Aufzeichnungen wird es extrem schwer, die Nachvollziehbarkeit der Vorgänge zu gewährleisten. Die Gefahr ist groß, dass Entscheidungen und ihre Auswirkungen dauerhaft im Dunkeln bleiben.
Beobachter verweisen darauf, dass ohne vollständige Dokumentation weder die behauptete Effizienz der Maßnahmen belegt, noch mögliche Fehlentscheidungen jemals aufgeklärt werden können.
Das birgt natürlich politischen Sprengstoff. Die nächste kritische Entwicklung, auf die jetzt alle warten, könnte eine offizielle Anfrage nach dem Freedom of Information Act sein oder sogar eine gerichtliche Auseinandersetzung, um die Herausgabe der Unterlagen zu erzwingen.
Denn ohne Zugang zu diesen Daten ist eine öffentliche Kontrolle des gesamten DOGE-Prozesses schlicht nicht möglich. Das Ende der Organisation ist das eine, die Transparenz der Hinterlassenschaft das ganz andere.
Wir wechseln das Thema und sprechen über einen Akt der digitalen Zivilcourage. Es geht um die Rettung von Klimadaten, nachdem die US-Regierung eingegriffen hat.
Genau, die Trump-Regierung hatte NOAA-Mittel drastisch gekürzt und in der Folge die wichtige Webseite climate.gov abgeschaltet. Für viele Wissenschaftler war das ein Schlag ins Gesicht.
Aber hier zeigt sich die Stärke von Open Data. Drei ehemalige NOAA-Mitarbeiterinnen, Rebecca Lindsay, Anna Eschelman und Mary Lindsay, haben sich zusammengeschlossen und haben gehandelt.
Ein beeindruckendes Beispiel für Eigeninitiative. Sie haben unter der neuen Domain climate.us über 15 Jahre wertvoller Klimadaten als offen zugängliche Nachfolgeressource gesichert und bewahrt. Informationen, die sonst einfach politisch gesteuert verloren gegangen wären.
Das ist der Kern dieser Open-Data-Bewegung. Es geht darum, dass wissenschaftliche Informationen nicht einfach per Dekret verschwinden können, sondern dezentral und widerstandsfähig bleiben.
Absolut. Das unterläuft politische Eingriffe in die wissenschaftliche Infrastruktur sehr direkt. Die Bewegung setzt genau darauf, stabile, offene Dateninfrastrukturen aufzubauen, die dann von einer Gemeinschaft getragen werden.
Die Frage für die Zukunft ist, wie man diese Netze noch enger knüpfen kann. Es geht darum, Institutionen zu vernetzen, die bereit sind, solche behördlichen Lücken zu ertragen und im Notfall einzuspringen.
So wie es diese drei ehemaligen Kolleginnen getan haben. Ein starkes Signal, dass Wissenschaft und öffentliches Wissen nicht so einfach abgeschaltet werden können, wenn die Gemeinschaft zusammenhält.
Wir schließen den Klimabereich mit einer Sache, bei der es um einen einzigen sehr eindringlichen Datengrafen geht. Gregory Andrews, ein ehemaliger australischer Klimadiplomat, hat etwas analysiert, das es in sich hat.
Es geht um die aktuellen Meeresoberflächentemperaturen im tropischen Pazifik, der NIMO 3.4-Region. Der Clou ist der Vergleich, die rote Linie dieses Jahres, gelegt über den blauen Verlauf jedes einzelnen Jahres seit 1982.
Und dieser Graph zeigt keine graduelle Entwicklung mehr. Die aktuelle rote Linie hat, wie Andrews schreibt, den kompletten bekannten Datenbereich verlassen. Das ist eine abrupte Abkopplung von aller historischen Variabilität, die wir kennen.
Seine Brisanz liegt in dieser statistischen Anomalie, was in all den Jahrzehnten vorher extreme Ausreißer waren, diese blauen Zacken. Das wirkt auf einmal fast harmlos im Vergleich zu dem, was wir jetzt sehen.
Das Signal ist so klar und so alarmierend, dass der Autor sagte, es gehöre auf jede Titelseite. Und das stimmt.
Die entscheidende Frage, und das ist das nächste wichtige Signal, ist die Nachhaltigkeit dieses Niveaus. Bleibt die Temperatur auf diesem Level, selbst wenn der aktuelle El Niño-Zyklus, der sie mit antreibt, zu Ende geht?
Genau. Oder verstärkt sich der Trend sogar weiter? Denn wenn dieser Graph eines zeigt, dann, dass das Klimasystem gerade dabei ist, neue unbekannte Zustände zu erreichen, die jede historische Norm sprengen. Ein Bild, das wirklich mehr sagt als 1000 Worte.
Zum Abschluss ein tiefer Blick in die Hochschullandschaft der USA, und zwar auf die Nachwirkungen eines historischen Urteils. Der Fall Students for Fair Admissions gegen Harvard endete vor dem Supreme Court und beendete rassenbasierte affirmative Action.
Aber eine neue Datenanalyse mit dem Titel The Sorting Machine zeigt jetzt, was das Verfahren sonst noch enthüllt hat, und das ist wirklich dramatisch. Für inländische Bewerber ist ein rein leistungsbezogener Zugang heute katastrophal schwierig.
Das ist der Kern. Die Analyse zeigt, ein Student mit einem bestimmten akademischen Perzentil hat heute eine massiv geringere Chance auf einen Platz an einer Elite-Uni als ein identischer Student vor 50 Jahren. Die reinen Leistungsplätze sind weggeschmolzen.
Und die Frage ist ja, wer hat diese Plätze bekommen? Die freigewordenen Türen stehen offen für rekrutierte Sportler, vor allem aber für sogenannte Legacy-Studenten und Kinder von Großspendern. Da ist das Nadelöhr auf einmal ganz weit.
Das bedeutet, das Ende von affirmative Action hat eine andere, viel ältere strukturelle Bevorzugung stärker ins Scheinwerferlicht gerückt, die von vermögenden und vernetzten Familien. Das System ist nicht leistungsgerechter geworden, sondern feudaler.
Das ist eine brutale Erkenntnis und sie hat bereits Konsequenzen. Das nächste Signal, auf das alle schauen, sind neue Klagen, die sich nun gezielt gegen diese Legacy-Zulassungen richten und der öffentliche Druck auf die Elite-Unis, diese intransparenten Praktiken endlich offenzulegen, wird massiv zunehmen.
Stell dir vor, du scrollst durch einen Feed und plötzlich hörst du auf, automatisch Inhalte nachzuladen. Genau das könnte in Kalifornien Realität werden. Ein neuer Gesetzesentwurf, über den das SF Gate berichtet, zielt direkt auf das Infinite Scroll Design von Plattformen wie Meta.
Ja, die Idee dahinter ist spannend. Die sogenannte Endlos-Feed-Funktion gilt Politikern als zentraler Treiber exzessiver Nutzung bei Jugendlichen. Konkret soll das Design so verändert werden, dass Nutzer eine bewusste Handlung ausführen müssen, um weiteren Content zu sehen. Es geht also um den Schutz vor digitalen Suchtmechanismen.
Aus Verbrauchersicht ist das natürlich ein massiver Eingriff in die Produktgestaltung. Die Technologiebranche würde stark reguliert und die Plattformen sehen darin genau das, meinen Eingriff. Die entscheidende Frage ist, ob das Gesetz überhaupt verabschiedet wird.
Das ist völlig offen. Das nächste wichtige Signal werden die Anhörungen im kalifornischen Parlament sein. Dort werden dann die Lobbygruppen ihre Positionen darlegen und wir werden sehen, wie viel Widerstand wirklich kommt. Kurzum, der Kampf zwischen Jugendschutz und Plattformdesign geht in die nächste Runde.
Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. das aber auch in die Zukunft blickt, Microsofts KI-Strategie bei Entwicklerwerkzeugen. Anfang 2026 rollt Microsoft offenbar zwei konkurrierende Tools parallel aus, Anthropics Cloud Code und die eigene GitHub Copilot CLI.
Hier ist der spannende Punkt. Es gibt bereits eine wissenschaftliche Studie dazu. Emerson Murphy Hill, Jenna Butler und Alexandra Savelyava von Microsoft untersuchen, wer diese neuen KI-Coding-Agenten ausprobiert und wer sie dauerhaft nutzt.
Das Paper wurde sogar auf Axiv veröffentlicht, was zeigt, dass hier aktiv begleitend geforscht wird. Der Kern der Forschung ist die Frage, ob die generierte Code-Ausgabe den Aufwand rechtfertigt und wie Akzeptanz- und Produktivitätseffekte in dieser Mehrmarkenstrategie tatsächlich aussehen.
Es ist eine ungewöhnliche Offenheit, den internen Wettbewerb der eigenen Tools so akademisch zu beleuchten. Die Ergebnisse könnten für den gesamten Markt der KI-gestützten Entwicklung richtungsweisend sein.
Wo wir gerade bei Kosten und Effekten sind, die einfache Rechnung aus Tokenmenge mal Preis pro Million Token ist oft irreführend. Ein Entwickler namens Ruslan Irmbardin hat auf Playcode eine faszinierende Analyse veröffentlicht, die zeigt, dass identischer TypeScript-Code bei Anthropics Cloud 73% mehr kostet als bei OpenAI's GPT.
Das ist ein echter Augenöffner. Der Grund liegt versteckt im Tokenizer. Jedes Modell zerlegt denselben Text unterschiedlich in Tokens und Claude erzeugt für die gleiche Eingabe systematisch mehr Token. Wer sich nur die Listenpreise ansieht, ohne das zu verstehen, riskiert massive Budgetabweichungen.
Exakt. Gerade für Teams, die Budgets für KI-gestütztes Coding oder Prototyping kalkulieren, ist das ein entscheidendes Signal. Es zeigt, dass die wahren Kosten der Frontier-Modelle viel komplexer sind, als die reinen Preisangaben auf den ersten Blick vermuten lassen.
Diese Kostendiskussion bringt mich zu einer wesentlich grundsätzlicheren Kritik. Der Schöpfer der Programmiersprache Zig, Andrew Kelly, hat sich jüngst extrem kritisch zu Anthropic geäußert und der Vorfall wurde von Ray Myers auf Hacker News öffentlich gemacht.
Der Vorwurf ist heftig. Anthropic betreibe einen massiven Marketing-Hype um das Ende des Programmierens, während grundlegende Transparenz fehle. Kelly und andere Entwickler sehen das Unternehmen als unzuverlässigen Erzähler, dessen Versprechen vor allem potenzielle Investoren überzeugen sollen.
Die Zahlen dahinter sind in der Tat gewaltig. Anthropic hat 132 Milliarden Dollar eingesammelt und peilt einen Börsengang mit einer Billionen-Dollar-Bewertung an und das ohne Profitabilität. Das Geschäftsmodell beruht auf der Erzählung, dass Programmierung und später alle menschliche Arbeit überflüssig wird. Das stößt sauer auf.
Das nächste Signal wird sein, wie die Entwickler-Community auf den geplanten Börsengang reagiert und vor allem, ob Anthropic konkrete Zahlen zur Codequalität liefert und den PR-Nebel lichtet.
Nun zu einem positiven Signal im KI-Bereich. Apple hat still und leise eine neue On-Device-Spracherkennung namens Speech Analyzer veröffentlicht und selbst keine Genauigkeitszahlen genannt. Ein unabhängiger Benchmark bringt nun Licht ins Dunkel.
Der Test wurde auf über 5500 Standard-Testäußerungen durchgeführt und das Ergebnis ist bemerkenswert. Analyzer ist das präziseste getestete On-Device-Modell und schlägt alle verglichenen Whisper-Modelle, einschließlich Whisper Small, sowohl auf sauberer als auch auf verrauschter Sprache.
Und es ist auch noch verdammt schnell. Es läuft etwa dreimal schneller als Whisper Small. Die bisherige Apple-eigene API, SFS Speech Recognizer, landete im Vergleich auf dem letzten Platz, sogar hinter dem winzigen 40-Megabyte-Modell Whisper Tiny.
Das zeigt, dass Apple im Wettlauf um die Spracherkennung aufholt und mit versteckten, leistungsstarken Modellen auf dem Gerät ernst macht.
Noch ein Punkt zu Apple und zur Entwicklerfreiheit. Wusstest du, dass man Mac- und iOS-Apps komplett ohne die oft kritisierte Xcode-IDE bauen und ausliefern kann? Der Entwickler Scott Wilsey hat genau das beschrieben.
Das ist eine kleine Revolution. Sein Ansatz zeigt, wie der gesamte Build- und Shipping-Workflow ohne einmaliges Öffnen von Xcode auskommt, inklusive Code-Signing und App-Store-Upload, ersetzt stattdessen auf Kommandozeilen-Tools und KI-gestützte Coding-Assistenten.
Selbst bei Unsicherheiten können Entwickler ihre KI-Tools einfach auf die detaillierte Anleitung verweisen. Das befreit von Apples IDE-Monopol und unterläuft Apples eigene Podcast-Kritik an der bekannten Schwerfälligkeit von Xcode praktisch. Das ist ein Gamechanger für flexible CI/CD-Prozesse.
Ein weiteres schönes Thema, das zeigt, wie weit die Grenzen verschoben werden können. Eine nostalgische Fingerübung mit ernstem Hintergrund. Der historische Linux-Kernel 0.11 wurde komplett in modernes, idiomatisches Rust umgeschrieben.
Das Projekt stammt vom Entwickler Poseidon Fan und ist auf GitHub verfügbar. Das Ziel ist nicht Produktionsreife, sondern es ist eine Demonstration, wie sich Low-Level-Systemsoftware mit Rust Speichersicherheitsgarantien realisieren lässt. Und der umgeschriebene Kernel bootet erfolgreich im QEMU-Emulator.
Das ist wirklich stark. Es beweist, dass selbst frühe und simple Kernel-Architekturen für einen sicheren, modernen Systemansatz zugänglich sind. Es ist ein historisches Experiment, das die Philosophie von Rust perfekt illustriert.
Wenn wir über extreme Portabilität und grenzgängerische Bastelarbeit sprechen, dann wird es jetzt verrückt. Ein Bastler mit dem Namen Cake Honolulu hat tatsächlich Linux auf dem Sega 32X zum Laufen gebracht.
Die 32X-Erweiterung des Mega Drives ist berüchtigt. Der Blog-Eintrag trägt den herrlich provokanten Titel Who needs Hardware Synchronization Primitives anyway? Weil der Autor die fehlenden Hardware-Synchronisationsmechanismen der Konsole elegant mit Software umgeht.
Die Speicherarchitektur von insgesamt 320 Kilobyte, verteilt auf zwei SH2-Prozessoren, wurde durch geschickte Software-Workarounds nutzbar gemacht. Der Autor knüpft damit an seinen vorherigen Erfolg mit Linux auf dem Atari Jaguar an und die Arbeit erregte Aufmerksamkeit bei Hackaday und Tom's Hardware.
Die Konfigurationsdateien sind öffentlich. Die große Frage ist, ob dieser kreative Ansatz auf weitere Retro-Konsolen mit ähnlich limitierter Architektur übertragen wird. Damit sind wir am Ende unseres Themenblocks angelangt.
Willkommen zurück bei unserer Sendung. Wir tauchen heute in eine Welt ein, in der alte Hardware ein zweites Leben bekommt. Stell dir vor, Felix, du könntest eine Grafikkarte mit satten 24 GB Videospeicher für ungefähr $60 kaufen.
Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, Lena. Für $60 bekommt man heute ja kaum eine aktuelle Einsteigerkarte. Wo liegt der Haken?
Der Haken ist das Alter. Es geht um ausgemusterte NVIDIA-Rechenzentrums-GPUs, die eigentlich als Elektroschrott gelten. Ein Entwickler hat auf seiner Seite solugic.com einen unglaublich detaillierten Benchmark veröffentlicht.
Ich bin gespannt. Um welche Karten genau handelt es sich und was hat er damit gemacht?
Er hat insgesamt 15 alte Tesla-Karten ein ganzes Jahr lang getestet. Neben der genannten K80 mit ihren 24 GB für $60 war auch die P100 mit 16 GB für rund $75 dabei und die V100 16 GB für unter $200.
Das sind ja tatsächlich riesige Speichermengen für sehr wenig Geld. Das Ziel des Tests war sicherlich nicht, darauf aktuelle Spiele zu zocken, oder?
Ganz und gar nicht. Die Frage war, lässt sich dieser riesige, ungenutzte VRAM-Berg für moderne KI- und Grafik-Workloads einsetzen? Der Testaufbau lief über mehrere Wintermonate und heizte nebenbei auch noch sein Studio, so ganz nebenbei.
Ein willkommener Nebeneffekt. Und was waren die Ergebnisse? Sind diese alten Schätze ein Geheimtipp für Bastler?
Die Ergebnisse sind sehr spannend. Für speicherintensive KI-Inferenzjobs, bei denen riesige Modelle geladen werden müssen, sind diese Karten durchaus noch brauchbar. Auch für Bastelprojekte ist das eine tolle Sache.
Aber schnelle Spiele oder aufwendiges Training von KI-Modellen kann man damit sicher vergessen.
Genau. Man muss klare Abstriche machen. Die Anbindung ist langsamer und die offizielle Treiberunterstützung fehlt natürlich. Aber der Test beweist, dass in vermeintlichem E-Weiste noch enormes Potenzial steckt, wenn man die richtige Aufgabe dafür findet. Was für ein faszinierender Einstieg.
Wir bleiben bei faszinierender Hardware, aber wechseln die Ära komplett. Lena, erinnerst du dich an die ganz frühen Soundkarten im PC?
Oh ja, die Zeiten, als man stundenlang mit Jumpern und IAQ-Einstellungen kämpfte, nur um den Sound zum Laufen zu bringen. Eine ganz besondere Karte war die Gravis Ultrasound.
Genau die. Ihr charakteristischer Wavetable-Klang war in den 90ern die Referenz für Spielemusik. Und jetzt gibt es spannende Neuigkeiten für Retro-Fans. Einen echten Nachbau.
Einen Nachbau? Das ist ja großartig. Diese Originalkarten sind heute so fragil und teuer. Erzähl mir mehr darüber.
Das Projekt heißt Beavis Ultrasound PNP und wurde vom Entwickler Schlee auf GitHub veröffentlicht. Es ist ein Open-Source-Replikat für den alten ISA-Bus, das den originalen Klang exakt bewahrt.
Der Name ist herrlich, aber was bedeutet das PNP, was ja für Plug and Play steht, in diesem Zusammenhang?
Das ist der entscheidende Fortschritt. Anders als das Original beherrscht dieses Replikat die automatische Ressourcenzuweisung. Das bedeutet, die mühselige manuelle Konfiguration mit Jumpern entfällt komplett.
Das ist eine Revolution. Man steckt die Karte in einen alten DOS-PC und das System konfiguriert sie selbst.
So ist es. Das macht die Hardware für Retro-Computing-Fans und DOS-Gamer unglaublich attraktiv. Der Original-Ultrasound-Klang gilt ja bis heute als unerreicht für bestimmte Spieletitel dieser Zeit.
Absolut. Dieser Klang ist Nostalgie pur. Dieses Projekt wird in der Retro-Community sicher als wichtige Brücke gefeiert, um authentische Klangerlebnisse zu bewahren, ohne auf fragile und teure Originalhardware angewiesen zu sein. Das ist echte Denkmalpflege.
Apropos Denkmalpflege, lass uns bei den visuellen Klassikern weitermachen. Wir schauen auf das Sega Mega CD. Lena, oft wird dieses Add-on ja als Flop mit ruckeligen Videosequenzen abgetan.
Ja, dieser Ruf haftet ihm leider an. Viele Titel haben sich in pixeligem Full-Motion-Video verloren. Aber es gab eine große Ausnahme. Silphiet.
Genau das. Eine fantastische Analyse von Fabian Sanglat beschreibt, wie die Entwickler von Silphiet die Schwäche der Konsole in eine Stärke verwandelt haben.
Es war ein genialer Trick. Die Mega-CD-Hardware war eigentlich viel zu schwach für echte 3D-Polygonberechnung. Also haben sie vorgerenderte, filmartige 3D-Hintergründe genutzt.
Die CD bot dafür mit 640 Megabyte einen riesigen Speicher. Man streamte diese cineastischen Hintergründe von der CD und legte dann die wenigen spielergesteuerten Polygonobjekte darüber.
Dadurch umging sie die extrem langsamen Zugriffszeiten des Laufwerks. Statt aufwendiger Echtzeitberechnungen gab es vorberechnete Bilder. Das schuf diese unglaubliche Illusion von Tiefe und Bewegungsfreiheit.
Und das auf einer 16-Bit-Konsole. Es sprengte damals absolut die grafischen Grenzen. Es sah aus wie ein Film, in dem man selbst mitspielte.
Es war eine perfekte Symbiose aus den Stärken des CD-Mediums, dem Speicherplatz und einem cleveren Design, das die schwache Rechenleistung kaschierte. Ein echtes Lehrstück in Sachen Technik und Kunst. Damit ist dieses Thema abgeschlossen.
Unabhängig davon bleibt die Technikgeschichte spannend. Wir machen jetzt einen Sprung in eine Zeit, bevor Technik, wie wir sie kennen, überhaupt existierte. Felix, hast du schon einmal von Emily Eden gehört?
Der Name sagt mir spontan nichts, Lena. Wer war das?
Eine britische Aristokratin, die in den 1830er und 1840er Jahren Indien bereiste. Sie begleitete ihren Bruder, der damals Generalgouverneur war, und sie tat etwas ganz Entscheidendes. Sie zeichnete.
In einer Zeit, in der die Fotografie noch nicht die visuelle Sprache des Empires war, wie du es nennst. Was macht ihre Zeichnungen so besonders?
Eine BBC-Reportage beschreibt es wunderbar. Ihre Skizzen entstanden mit einer ungewöhnlichen Neugier und Präzision. Sie hielt die Menschen fest, die ihr begegneten, mit einer Detailtreue, die selten ist.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Sehr gerne. Es gibt eine detaillierte Zeichnung von 1844 aus Shimlan. Sie zeigt eine Familie, vermutlich aus Ladakh, die jedes Jahr die hohen Gebirgspässe des Himalaya überquerte, um Handel zu treiben. Eden dokumentierte akribisch ihre Kleidung und ihren Schmuck.
Das ist ein unglaublich wertvolles Zeitdokument. Sie war quasi eine Ethnologin mit Zeichenstift, lange bevor das ein etablierter Begriff war.
Genau das macht den Wert ihres Werkes aus. Es sind seltene künstlerische Dokumente Indiens, authentische visuelle Berichte aus einer Welt, die kurz vor einem massiven Wandel stand, festgehalten vor der Ära der Fotografie. Ein echter Schatz.
Von historischen Reisen in die Neuzeit, denn wir bleiben auf Achse. Lena, hast du schon mal eine Interrail-Tour gemacht?
Ja, und sie war fantastisch, aber auch anstrengend. Man will so viel wie möglich sehen. Der Blogger Terence Eden hat dazu einen sehr reflektierten Bericht veröffentlicht, finde ich.
Er scheint ein erfahrener Interrailer zu sein. Worum ging es bei seiner letzten großen Tour?
Er und seine Frau haben eine 7-wöchige Reise mit dem Zug unternommen. Satte 6,379 Kilometer durch 13 Länder Europas. Diesmal mit einem 15-Reisetage-Pass für die erste Klasse, verteilt über 2 Monate.
Das klingt sehr komfortabel und durchdacht. Warum haben Sie diese Variante gewählt?
Das ist die interessante Lektion aus seinem letzten Jahr. Da hatten sie einen Pass für unbegrenzte Reisen innerhalb eines Monats. Sie schafften zwar über 5,000 Kilometer und 10 Länder in 30 Tagen, aber es war laut Eden einfach zu intensiv.
Es war eher ein Sprint als eine Reise, die Erholung bietet.
Exakt. Deshalb setzen sie dieses Mal bewusst auf mehr Puffer. Die Tickets wurden ganz entspannt schon im Dezember im Vorverkauf gebucht. Weniger Reisetage, mehr Zeit.
Das ist eine sehr vernünftige Bilanz. Mehr Erholung, ohne dass das Bahnabenteuer geschmälert wird. Der eigentliche Wert der Reise entsteht ja oft in den Pausen. zwischen den Eindrücken.
So sieht es auch Terence Eden. Sein Blogbeitrag mit der Europakarte dokumentiert eine Reise, die genau diese Balance gefunden hat. Das ist eine schöne Weisheit. Unabhängig davon geht es im nächsten Bericht ums Lernen.
Und zwar ums Sprachenlernen auf eine ganz neue Immersivart. Stell dir vor, du könntest durch Tokio fahren und dabei Japanisch lernen, ohne dafür in eine App tippen zu müssen.
Das klingt nach einem Traum. Ist das ein neues Spiel?
Es ist eher ein ambienter Lernraum. Ein Projekt mit dem Namen Densha, das ist Japanisch für Zug, lässt dich auf der Yamanote-Ringlinie durch ein Voxel Tokio fahren. Alles läuft in Echtzeit synchron zur echten japanischen Uhr, dem Wetter und den Jahreszeiten.
Das ist ja wunderbar. Man sitzt quasi bei sich zu Hause, hört einen entspannten Lofi-Soundtrack und schaut aus dem Fenster in dieses Voxel Tokio.
Genau das ist die Idee. Während der Fahrt werden japanische Sätze auf dem N5-Niveau vorgelesen und als Untertitel eingeblendet. Du musst das Programm einfach nur abspielen, mehr nicht.
Einfach genial als Hintergrund- und Einschlafmedium. Gibt es denn schon Rückmeldungen von Nutzern?
Auf Hacker News gab es eine sehr lebhafte Diskussion. Viele finden es großartig. Ein häufiger Kritikpunkt ist der schwache Kontrast der weißen Schrift vor dem teilweise sehr hellen, bewegten Voxel-Hintergrund und den leuchtenden Fenstern.
Das kann ich mir vorstellen, das strengt die Augen an. Vor allem, wenn es so nebenher läuft, wird es schwierig zu lesen sein.
Eine andere, sehr ehrliche Anmerkung kam von einem ehemaligen Japanisch-Lernenden. Er sagte, dass nach einer längeren Pause vor allem die komplexen Kanji-Schriftzeichen im Gedächtnis verblassen. Die einfacheren Kana-Zeichen bleiben aber lesbar.
Das ist eine spannende Beobachtung. Es zeigt, dass die passive Beschäftigung mit der Sprache im Hintergrund eine Sache ist, aber die aktive Vertiefung das Fundament bleiben muss. Ein sehr schöner visueller Weg, mit der Sprache in Kontakt zu bleiben.
Wir bleiben, wenn man so will, bei Auftritten und dem Kontakt mit der Öffentlichkeit, wechseln aber in die britische Politik. Lena, ist dir der Name Count Binface ein Begriff?
Natürlich, der selbsternannte intergalaktische Weltraumkrieger. Eine brillante Satirfigur, die bei Wahlen gegen große Namen antritt. Was hat er diesmal vor?
Er hat auf seiner Website eine mögliche Kandidatur gegen eine sehr prominente Persönlichkeit angekündigt. Nigel Farage.
Sein Kommentar dazu ist sicher typisch trocken.
Absolut. Er schrieb nur zwei Worte. Bring it on. Was so viel heißt wie macht schon, ich bin bereit. Er wertet seine jüngsten Medienauftritte als Erfolg, zum Beispiel bei Sendern wie GB News und LBC.
Diese Figur wird aber auch von der echten Politik ernst genommen, oder?
Erstaunlicherweise ja. Der amtierende Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat ihn öffentlich gewürdigt, was sehr für seinen Status spricht. Er hat es tatsächlich geschafft, eine feste Größe im politischen Theater zu werden.
Das ist mehr als nur ein Running Gag. Es gab doch noch mehr denkwürdige Auftritte.
Allerdings. Er sorgte für Aufsehen bei seinem ersten Auftritt bei den Prime Minister's Questions. Und ein verbaler Schlagabtausch mit Andy Burnham wurde sogar im BBC-Fernsehen ausgestrahlt. Diese Mischung aus absurder Comedy und messerscharfer Politikparodie gibt ihm eine ganz eigene Rolle.
Es ist fast ein demokratisches Korrektiv. Er hält der Politik mit einem Helm und Latexmaske den Spiegel vor und zeigt, wie bizarr manche Rituale eigentlich sind. Ein herrliches Thema.
Von politischen Tönen zu echten, musikalischen Tönen. Felix, hast du schon mal versucht, eine gesungene Melodie in Noten aufzuschreiben?
Ja, der Albtraum eines jeden Hobbymusikers. Stundenlang sucht man die richtigen Tasten oder klopft Noten mühsam in ein Programm. Das ist doch unfassbar kompliziert.
War es. Ein Head of Research, Oliver Bussmann, hat auf Hacker News ein Tool vorgestellt, das dieses Problem löst. Es heißt Voice to Notation und funktioniert komplett im Browser.
Eine reine Browser-Anwendung, die meine Stimme in Echtzeit in druckbare Noten umwandelt? Wie funktioniert das technisch?
Es ist verblüffend einfach. Ein Metronom gibt dir das zeitliche Raster vor. Das System analysiert dann die von dir gehaltene Tonhöhe für jede Unterteilung und schreibt sie direkt in die Notenzeile.
Das ist ja faszinierend. Kann man den Rhythmus anpassen?
Ja, du kannst zwischen Viertel-, Achtel- und Sechzehntelnoten wählen. Die Erkennung zeigt dir sogar live die Abweichung deiner Intonation in Cent an, also wie nah du am perfekten Ton bist.
Und wenn ich eine neue Silbe singe, startet es automatisch einen neuen Ton?
Genau. Setzt du deine Stimme neu an, setzt die Software einen neuen Notenkopf, statt eine Bindung zum vorherigen Ton zu notieren. Und das Beste kommt zum Schluss, die fertige Partitur kannst du direkt als MusicXM, ABC oder SVG exportieren oder ausdrucken.
Unglaublich. Das revolutioniert doch den Zugang zu Musiknotationen. Völlig ohne Installation wählt das Tool auch den richtigen Schlüssel für mich aus.
Das macht es sogar automatisch. Es passt den Schlüssel und die Tonart an deine Stimme an. Vom Violinschlüssel bis zum Bass mit 0 bis 5 Vorzeichen. Eine beeindruckende Demokratisierung eines sehr komplexen Prozesses.
Das ist die perfekte Nachricht zum Abschluss. Ein Werkzeug, das eine komplexe Aufgabe mit spielerischer Leichtigkeit zugänglich macht.
Stell dir vor, du schaust dir auf YouTube ein Gitarrentutorial an und möchtest das Tabulatur daraus haben. Genau darum geht es bei einem neuen Show-HN-Projekt.
Ein Parser, der Gitarrentabs aus Videos extrahiert, ja? Ich habe gelesen, dass der Entwickler Marcel Panse dahinter steckt.
Genau. Sein CLI-Tool lädt das Video herunter, samplet einzelne Frames und nutzt dann Cloud Vision, um den Tabulaturbereich im Bild zu lokalisieren.
Also kein reines Audiotranskriptionsverfahren, sondern eine Bildanalyse. Das ist clever, weil die reinen Audio-zu-Tab-Dienste oft nicht gut genug funktionieren, wie Panse selbst sagt.
Nach der Lokalisierung schneidet das Tool jedes Bild auf diese Region zu. Der entscheidende Kniff kommt dann: Es nutzt die aufgedruckten Taktnummern, um doppelte Zeilen zu entfernen.
Das verhindert Redundanzen und sorgt für ein sauberes, lesbares Endergebnis. Die verbleibenden Zeilen fügt der Parser vertikal zu einem einzigen PDF zusammen.
Es ist allerdings noch ein frühes Stadium. Der Urheber hat es bisher an wenigen Videos getestet und erwartet noch Probleme.
Die Resonanz bei Hacker News war mit 75 Punkten aber ein klares Signal. Es gibt einen praktischen Nutzen, Millionen von Musiktutorials zugänglicher zu machen.
Und damit leiten wir über zu einem ganz anderen Problem der Zugänglichkeit, nämlich der Preistransparenz bei Fahrdiensten.
Das neue Tool Hackney, entwickelt von Griffin Lee, vergleicht in Echtzeit die Preise und Wartezeiten von Uber, Lyft, Waymo und sogar Tesla Robotaxi.
Das ist interessant, denn solche öffentlichen Schnittstellen bieten die meisten Anbieter ja gar nicht an. Lee musste die mobilen Apps reverse-engineeren, um zu verstehen, wie die Preis-APIs funktionieren.
Die App arbeitet nach dem On-Device-Prinzip. Sie nutzt lokale Authentifizierungstoken und sendet die Anfragen direkt an die Server der Fahrdienste. Das schützt die Privatsphäre der Konten.
Für die Nutzung ist das extrem praktisch. Du siehst alle Optionen in einer Liste und wirst nach der Auswahl per Deep Link mit vorausgefüllter Route direkt in die jeweilige Buchungs-App geleitet.
Ein solches Vergleichstool hat bisher wirklich gefehlt. Es bringt die dringend nötige Preistransparenz in den Markt, besonders wenn man bedenkt, dass jetzt auch autonome Dienste wie Waymo dazukommen.
Gerade für preisbewusste Fahrgäste im Alltag ist das ein enormer Vorteil. Die GitHub-Demo und der technische Blogpost von Lee erklären die Funktionsweise detailliert.
Hackney verzeichnete bei Hacker News 25 Punkte. Ein solides Interesse für eine pragmatische Lösung, die eine echte Alltagslücke schließt.
Vom praktischen Nutzen zur konzeptionellen Eleganz. Hast du schon von Jacquard gehört? Das ist eine brandneue Programmiersprache.
Der Name bezieht sich auf die historische Jacquard-Maschine, ein Vorläufer der Babbage-Rechenmaschine, nicht wahr? Der Entwickler Yadi Winters hat sie auf Hacker News vorgestellt.
Genau. Der faszinierende Ansatz ist, dass eine KI die abstrakten Syntaxbäume gängiger und experimenteller Sprachen analysiert hat, um eine eigene Struktur zu entwerfen.
Eine Sprache, die von einer KI für die Zusammenarbeit von KI-Code-Generierung und menschlicher Prüfung optimiert wurde. Das ist die Kernidee von Jacquard.
Sie macht externe Effekte in Funktionssignaturen sichtbar und erfordert explizite Laufzeitberechtigungen für das Dateisystem oder das Netzwerk. Ein Sicherheitsfeature.
Ein weiteres Merkmal ist die inhaltsadressierte semantische Identität. Das macht eine Neukompilierung nach bloßen Umbenennungen oder Formatänderungen überflüssig.
Die Effektinteraktionen lassen sich zudem aufzeichnen und wiedergeben. So kann man Code unter verschiedenen Bedingungen testen. Ein mächtiges Konzept für Qualitätskontrolle.
Ein anderes, fast schon philosophisches Projekt hat ein Entwickler in seinem Urlaub auf Corfu umgesetzt. Ein vollständiges neuronales Netz, komplett in SQL implementiert.
Das klingt fast absurd, aber genau darum geht es ja. Der Entwickler Ixmisses hat während seines Urlaubs an seiner Array-Datenbank-Bibliothek Xarray SQL gearbeitet.
Eine neue Funktion namens ToDataset war der Auslöser. Sie erlaubt es, mehrdimensionale Array-Daten gleichzeitig als Tabellen und als gerasterte Gitter zu behandeln. Damit war der konzeptionelle Boden bereitet.
Und mit Unterstützung von Claude Code entstand dann die Demonstration von Forward- und Backpropagation in reinem SQL. inklusive allem, was zu einem neuronalen Netz gehört.
Die Arbeit unterstreicht vor allem die konzeptionelle Eleganz, Machine Learning-Logik vollständig in die Datenbank zu verlagern und dort auszuführen.
Es zeigt, dass selbst komplexe Berechnungen relational abbildbar sind. Ein schönes Gedankenspiel, das bei Hacker News mit 59 Punkten durchaus auf Resonanz stieß.
Von komplexen Datenbanken zu sprechenden Fischen. Das Projekt Bill AI Base rüstet den kultigen Big Mouth Billy Base mit KI auf.
Ich erinnere mich an die singende Wanddekoration aus den 90ern. Der Entwickler Morgan Willis Cloud hat das jetzt zu einem interaktiven Agenten gemacht.
Das GitHub-Projekt nutzt Strandsagenten und Sprachmodelle, um dem Fisch eine neue Stimme und echte Dialogfähigkeit zu geben.
Es ist diese clevere Verbindung von Nostalgie und modernster KI, die das Projekt so charmant macht. Aus einem einfachen Bewegungsgag wird ein echtes Gesprächsgegenüber.
Mich würde ja interessieren, welche Persönlichkeit der Fisch bekommt, wenn er mit Sprachmodellen interagiert. Der Beitrag bekam immerhin 35 Punkte bei Hacker News.
Wahrscheinlich eine, die immer noch Take Me to the River mitsingen kann, aber jetzt auch Smalltalk beherrscht.
Eine ernsthaftere Anwendung von KI-Agenten zeigt die neue Mac-App Nobi. Sie ist eine Excel-kompatible Laufzeitumgebung.
Der Fokus liegt auf lokaler Datenverarbeitung und pixelgenauer Formeltreue, habe ich gelesen. Volle XLSFX-Kompatibilität, kein proprietäres Format.
Und das Entscheidende. Nobi unterstützt mehrere KI-Modelle wie Claude, Codex oder Gemini direkt in der Tabellenkalkulation.
Das ist eine spannende Idee, die menschliche Muskelgedächtnismuster mit agentischer Automatisierung zu verbinden. Der Entwickler Matthew Gapp hat das erkannt.
Die Nutzer behalten ihre gewohnten Windows-Excel-Tastenkürzel, während ein Agent parallel arbeiten kann. Und alle Daten bleiben ausschließlich auf dem Gerät.
Die Tabellenkalkulation wird damit zur universellen Schnittstelle zwischen Mensch und KI-Agent. Ein Konzept, das bei HN 44 Punkte bekam.
Ein weiteres Werkzeug, das Arbeitsabläufe vereinfacht, ist DOM DocX. Eine MIT-lizenzierte JavaScript-Bibliothek, die HTML direkt in Native Word-Dokumente konvertiert.
Komplett clientseitig, ohne Server oder Konvertierungsdienste, richtig? Der Entwickler Fishbone hat sie vorgestellt.
Genau das ist der Clou. Es arbeitet direkt im Browser und erzeugt echte BEARBEIT-BARE.docx-DATEIEN. Kein Umweg über Cloud-Dienste.
Das demokratisiert die Dokumentenerstellung. Nutzer können direkt aus Webanwendungen heraus professionelle Word-Dokumente erzeugen, ohne zusätzliche Software.
Die Hacker News Community hat das mit 126 Punkten deutlich honoriert. Ein klarer Indikator für den praktischen Nutzen dieser Lösung.
Der Code ist auf GitHub verfügbar und zeigt die wachsende Fähigkeit des Brauers, als vollwertige Produktivitätsplattform zu dienen.
Bleiben wir bei der Sicherheit von Entwicklungsumgebungen. Das Tool Clork adressiert ein wachsendes Problem.
Es geht um KI-Coding-Agenten, die direkten Zugriff auf den Rechner des Entwicklers haben. Der Entwickler Zellernheit hat dafür eine Open-Source-Lösung geschaffen.
Anstatt dem Agenten Zugriff auf den eigenen Laptop zu gewähren, startet Clork automatisch eine isolierte, kurzlebige Linux-VM.
Eine Wegwerfumgebung also. Der Agent arbeitet ausschließlich dort. Und die gesamte VM wird nach der Session verworfen.
Das schützt den Hostrechner effektiv vor potenziell schädlichen oder einfach fehlerhaften Aktionen des Agenten, ein Sandboxing-Prinzip.
Dieses Bedürfnis nach sicheren Ausführungsumgebungen für autonome KI-Werkzeuge wächst rasant. Die 118 Punkte auf Hacker News sprechen Bände.
Der Quellcode auf GitHub unter clorkwork/clork adressiert einen kritischen Punkt in der KI-gestützten Entwicklung, den wir in den nächsten Jahren immer öfter sehen werden. Wie viel Autonomie und Zugriff geben wir den Agenten, ohne uns selbst zu gefährden?
Manchmal sind die wichtigsten Neuerungen die, die man kaum mitbekommt. Bei Git zum Beispiel gab es in den letzten Versionen einen großen Schritt.
Genau, und zwar den experimentellen Befehl Git History in den Versionen 2.54 und 2.55. Er löst genau das Chaos, für das viele Entwickler zu Alternativen wie JJ greifen.
Statt riskanter Rebase-MSI-Befehle, die den Arbeitsbaum schnell zerstören können, hast du ab 2.54 die Subkommandos Reword und Split. Damit änderst du nachträglich Commit-Nachrichten oder teilst Änderungen auf.
Und mit 2.55 kam FixUp hinzu, um schnelle Korrektur-Commits ohne lästiges Kontextwechseln einzubinden. Man hantiert also sicher mit parallelen Entwicklungssträngen, ohne ständig Branches wechseln zu müssen.
Lalit Maganti schreibt, der Befehl verdiene mehr Aufmerksamkeit. Ein Thema, das uns zum nächsten Punkt bringt, zu den erstaunlichen Ergebnissen eines TFTP-Honeypots.
Ein Sicherheitsforscher hat das Trivial File Transfer Protocol über einen Monat auf einem günstigen VPS und einem Heimserver beobachtet. Anfangs dachte er, das veraltete Protokoll sei ständig Ziel aktiver Angriffe.
Täglich trafen 20 bis 50 Pakete ein, aber die anfängliche Begeisterung wich der Ernüchterung. Der Großteil des Datenverkehrs stammte von regelmäßigen Sicherheitsscans aus der InfoSec-Branche selbst.
Explizit genannt wird Shadow Servers, das allein 5 Fehlerpakete sendete, darunter Bad File Name und Access Violation in kurzen Abständen. Das zeigt, wie sehr die Wahrnehmung einer Bedrohung durch die Sicherheitsforschung verzerrt sein kann, statt auf echten Angriffen zu basieren.
Das ist fast ein bisschen enttäuschend für den Forscher. Ein ganz anderer Blick auf Tätigkeit und Sinn kommt von einem Essay auf 12 Grams of Carbon.
Der Autor Siahura argumentiert, dass beruflicher Erfolg bedeutungslos bleibt, wenn du nicht tust, was du wirklich liebst. Selbst das im Startup-Bereich gepredigte Product-Market-Fit reiche nicht aus.
Der Text warnt davor, isoliert einer reinen Vision nachzujagen. Wahre Erfüllung entsteht erst, wenn die innere Motivation mit der Arbeit übereinstimmt. Sonst bleibe Erfolg, auch als Gründer, letztlich hohl.
Ein Gedanke, der ein Thema tiefer geht als bloße Funktionalität. Bei Cloudflare geht es dagegen sehr funktional um Bot-Abwehr mit einem neuen System namens Precursor.
Precursor ist ein Bot-Erkennungssystem, das kontinuierliche Signale im Browser analysiert, um agentenartiges Verhalten zu identifizieren. Statt statischer Prüfungen gibt es eine fortlaufende Bewertung, was die Umgehung für Angreifer erschwert.
Cloudflare nutzt dabei seine globale Netzwerkübersicht mit über 1 Billion analysierter Anfragen täglich. Es ist ein weiterer Schritt im ständigen Wettrüsten der Bot-Abwehr.
Angreifer passen sich an und Verteidiger müssen reagieren, eine Dynamik, die nie stillsteht.
Vom globalen Wettrüsten zu einer ganz persönlichen, fast meditativen Bewegung, ein Konzept für eine rückwärtsfreie Schreibschrift, die ohne Absetzen des Stifts auskommt.
Ein Blogger, der zuerst das kyrillische Alphabet lernte, bemerkte, wie viel Schreibfluss die lateinische Kursivschrift kostet. Ständiges Punktieren von I's und Querstreichen von T's zwingt die Hand zu Unterbrechungen und erfordert eine mentale Warteschleife.
Kyrillisch kennt diese Unterbrechungen kaum. Die neue Schriftidee strebt ein backtrack-freies latinisches Alphabet an, das zusammenhängendes, ergonomisches Schreiben ermöglicht, fast wie eine Design-Innovation an der Schnittstelle von Kalligrafie und Ergonomie.
Und damit sind wir leider schon am Ende der heutigen Ausgabe. Eine vollgepackte Sendung.
Absolut. Die Nachricht über Sam Neill hat mich heute Morgen wirklich getroffen. Ein großer Verlust.
Ja, eine prägende Figur der Filmgeschichte. Daneben die skurrileren Meldungen wie dieser Count Binface, der wieder sein Unwesen treibt. Ein seltsamer Kontrast.
Politik und Satire in perfekter Mischung. Und natürlich die ganzen Tech-Themen, ein neuronales Netz in SQL, Linux auf einem Sega 32X, die Analyse der versteckten KI-Kosten, wir hätten noch Stunden weitermachen können.
Die Fülle an originellen Show-HN-Projekten hat mich diese Woche besonders beeindruckt. Von der No-Code-Excel-Runtime bis zum KI-gestützten Billy-Buzz-Fish war alles dabei.
Und die ernsten Töne nicht vergessen, das Ende von Doge, die geretteten Klimadaten und die Debatte um unendliches Scrollen. Technologie ist eben nie nur Spielerei. Danke, dass du wieder dabei warst, Lena.
Danke dir, Felix. Und vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut.
Tschüss und bleibt neugierig.